Und anfangen möchte ich gerne bei unserem Urlaub. Meine Frau und ich sind ja gerade aus dem Urlaub gekommen. Es ist jetzt mein erster Gottesdienst wieder. Und diesmal war das Schöne ganz nah, nämlich am Simsee im Chiemgau. Ein kleiner, netter See, ein kleiner, netter Campingplatz. Und es war die Ruhe pur. Die Seele baumeln lassen, die freie Zeit genießen, ein wenig wandern, ein wenig Fahrrad fahren. Und was mir in solchen Situationen immer durch den Sinn geht, das ist so ein eigenartiges Gefühl der Gleichzeitigkeit. Das, was gleichzeitig auf dieser Welt passiert, während wir die Füße hochlegen, den Sonnenuntergang genießen, die Schönheit der Natur. Ich habe einmal im Internet einfach eingegeben, Luftlinie Simsee nach Jerusalem sind etwas mehr als 1600 Kilometer. Zum Gazastreifen sind es 20 Kilometer weniger. Nach Kiew, ich glaube, um die 1500 Kilometer. Und schon sind wir in einer Situation oder sind die Menschen in einer Situation, in der sie nicht das Leben genießen und die Seele baumeln lassen, sondern in tiefer Angst sind. Viele in tiefer Trauer, Hoffnungslosigkeit. Gleichzeitig, während wir das Leben genießen. Aber auch hier bei uns in Deutschland oder Europa ist es ja auch so, dass gleichzeitig ganz unterschiedliche Gefühle und Lebenseinstellungen da sind. Für die einen, und ich gebe da gerne zu, da gehöre ich auch dazu, da ist diese Pandemie und all das, was war, längst Vergangenheit. Man lebt, als sei das nie gewesen, und manchmal denke ich, war da was? Und andere, die finden gar nicht mehr richtig zurück ins Leben. Manche Schüler, Schülerinnen, Kinder finden ihren Platz nicht mehr im Leben. Wie soll es nur weitergehen? Und vor einigen Wochen habe ich einen Bericht in der Landesschau Baden-Württemberg gesehen über einen Mann. Wir haben in Lahr viel zusammen gemacht. Er hatte so eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft und einen Traktor. Und wenn wir mit der Jungschar angefragt haben, wir würden gerne mal wieder etwas machen, dann hat er seinen Hänger mit Stroh beladen und mit den Jungschar-Kindern sind wir hinten auf den Hänger und dann in den Wald gefahren oder auf die Wiese und haben dort miteinander getobt. Und er hat mitgetobt. Und jetzt hat er Long-Covid und seine Frau hat in diesem Bericht gesagt, er ist wie ein alter Mann. Er ist jünger als ich, 10, 12 Jahre. Also die einen leben wieder voller Hoffnung und als sei nichts gewesen und andere, die tragen die Konsequenzen, sei es psychisch, sei es körperlich. Die Gleichzeitigkeit dieser Dinge. Und was uns aber alle miteinander betrifft, das ist ja dieses Gefühl der Krise. Also eine Krise jagt die nächste. Wir haben diese Pandemie, wir haben den Krieg in Israel, im Gazastreifen, in der Ukraine. Wir haben Anfang April oder Ende April erlebt 30 Grad, der heißeste Tag im April, jetzt im Saarland die Überschwemmungen, die Klimakrise, und eine Krise jagt die nächste und man hat so dieses Gefühl, vorhin haben wir gesungen, kommt, atmet auf, ihr sollt leben, aber man hat das Gefühl, ich kann nicht mehr aufatmen oder wir können nicht aufatmen, die Krisen greifen ineinander, da ist gar kein Raum, gar keine Zeit mehr, um durchzuatmen. Und was man, glaube ich, in unserer Gesellschaft bei ganz vielen Menschen beobachten kann, das sind zwei unterschiedliche Reaktionen. Diese Krisensituationen führen bei manchen zur Aggression und bei anderen zur Depression. Manche lassen diese Angst voll und ganz nach draußen und andere vergraben sich und das hat dann Konsequenzen. Und dann gibt es da auch, was die Gleichzeitigkeit betrifft, ja auch den Blick in unsere Kirche. Die kirchliche Landschaft, wo man ja auch spürt, da ist eine Krise nach der anderen. Ende April, Anfang Mai war ja jetzt die Generalkonferenz unserer Kirche, der United Methodist Church in den USA. Endlich nach der Pandemie konnte sie stattfinden, oftmals verschoben. Und auf emk.de kann man die Überschrift lesen, die weltweite EMK findet einen versöhnten Frieden. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dem so ist. Aber wenn ich so mit Menschen rede oder auch beobachte, was so geschrieben wird, dann habe ich manchmal meine Zweifel. Weil da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Die einen öffnen sich, um Menschen anderer sexueller Orientierung nicht mehr weiter zu diskriminieren und auszuschließen. Und für sie ist das ein Zeichen der Liebe zu diesen Menschen. Und die anderen, sie verschließen sich, um sich vor dieser aus ihrer Sicht Irrlehre zu schützen. Für sie ist dieses Verschließen ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Ich habe ganz scharfe Kritik an unserer Kirche gelesen von jenen, die hier in Deutschland den Beschluss unserer Zentralkonferenz, den Gemeinschaftsbund zu gründen, als großen Fehler und Weiterführung der Diskriminierung angeschaut haben und aus ihrer Sicht ein Widerspruch zur Liebe Gottes. Und andere halten die Öffnung unserer Kirche für homosexuelle Menschen für vollkommen falsch, weil sie es mit ihrem Verständnis von Bibel und Gottes Willen nicht in Einklang bringen. Wir haben es ja hier in Ulm schmerzvoll erlebt, diese unterschiedlichen Positionen und Einstellungen. Und man kann es weltweit beobachten, dass es zu ganz unterschiedlichen Reaktionen kommt. Manche Teile unserer Kirche haben sich abgespalten, sind ausgetreten aus der United Methodist Church. Andere sind ganz bewusst drin geblieben, obwohl man meinte, sie gehen eigene Wege. Auf Facebook, das war interessant, ist der Bericht in einem christlichen Medienmagazin veröffentlicht worden über diesen Generalkonferenzbeschluss und da gibt es dann so Icons, man kann reagieren. Einige haben reagiert mit gefällt mir, wieder andere waren traurig. Einige haben gesagt, ich liebe es und interessant war, die Kommentarfunktion war deaktiviert. Wahrscheinlich aus gutem Grund, weil da oftmals diese unterschiedlichen Positionen nicht immer liebevoll aufeinander prallen. Was man aus meiner Sicht an dieser Stelle in unserer Zeit beobachten kann, das ist der sogenannte Zeitgeist. Der Zeitgeist. Ich will ihn einmal so definieren, das ist so die Atmosphäre, die gängigen Einstellungen, die uns umgeben und bestimmen als Gesellschaft. Und das können negative Komponenten sein aus unserer Sicht, das können positive Komponenten sein aus unserer Sicht. Und eine dieser Komponenten des Zeitgeistes, also was unsere Zeit bestimmt, das ist die scheinbar unendliche Freiheit, in der wir leben. Und Freiheit ist ja eigentlich etwas ganz, ganz Positives, aber sie kann uns auch nicht nur herausfordern, sondern auch überfordern. Mit all diesen Möglichkeiten, in denen man sich entscheiden muss. Nichts ist mehr klar und da die aktuellen Krisen und all diese Fragen, die führen fast dazu wie so ein Brandbeschleuniger, und öffnen Tür und Tor für die Polarisierung in dieser Freiheit. Wie sollen wir damit umgehen? Viele sehnen sich nach Antworten, auch nach einfachen Antworten und auch nach Grenzen, die diese Freiheit begrenzen und Leitplanken. Und in dieser Überforderung der Entscheidungen und Herausforderungen, da wächst bei vielen die Angst. Und aus dieser Angst heraus grenzt man sich ab und es kommt manchmal zu ganz eigentümlichen Entscheidungen und manche Menschen, die man meinte gut zu kennen, erkennt man plötzlich nicht wieder. Ich habe es miterlebt, dass eine Tochter zu ihrer Mutter gesagt hat in der Pandemie, also wenn das und jenes deine Überzeugungen sind, dann rede ich nicht mehr mit dir. Und sie hat sie im Krankenhaus nicht besucht. Vielleicht könnte man sagen, das ist fast so wie die Reinheitsvorschriften. Also mit dir an einem Tisch sitzen, das macht mich unrein. Also die Polarisierung, wenn dies oder jenes deine Überzeugung ist, dann dann kommen wir nicht mehr zusammen. Man trennt sich, man sondert sich ab und man bleibt so in seiner eigenen Überzeugung und Blase, in der man bestätigt wird. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Charakterzug unseres Zeitgeistes. Polarisierung, Abgrenzung, Trennung. Und die Frage ist, gibt es da eigentlich Hoffnung? Und ich habe ein schönes Zitat über die Jugend gelesen. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, sie zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegenübernommene Werte. Heute, die Generation nennt man ja Generation Z. Ich glaube, inzwischen gibt es sogar, weil das Alphabet, das Deutsche, jetzt durch ist, die Generation Alpha, das sind schon die allerjüngsten. Gibt es da eigentlich Hoffnung? Und wenn das so ist, was soll man da erwarten? Nun, ihr werdet es geahnt haben, die Aussage über die Jugend von heute, die ist 5000 Jahre alt und sie steht auf einem Tonscherben, den man gefunden hat 1989 von den Sumerern aus dem Jahr 3000 vor Christus. Und ich bin der Überzeugung, die Jugend von heute ist viel, viel besser als ihr Ruf. Und ich sehe da viele Hoffnungszeichen und viele, die ganz neue Wege gehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen und Christinnen auch andere Wege gehen, nicht der Polarisierung und der Trennung und der Verurteilung und nicht des Jammerns, es wird eh immer alles schlimmer werden. Ich möchte mich auch nicht zu jenen stellen oder gesellen, die meinen, alles besser zu wissen. Als Christen und Christinnen sind wir da manchmal versucht, andere zu belehren und zu bevormunden und zu sagen, so ist es richtig. Manchmal muss man in die USA schauen, wie da in manchen evangelikalen Kreisen über andere geurteilt wird. Da möchte ich mich nicht dazu stellen, denn das führt zu einer moralischen Überheblichkeit und wir merken es jetzt in unserer Gesellschaft, wie das als Bumerang sehr schnell zurückkommt. Wir sind nicht die besseren Menschen, überhaupt nicht. Ich möchte danach fragen, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wie ich oder was ich und was wir aus der aktuellen Situation für die Zukunft lernen können. Also nicht urteilen über andere, sondern lernen von anderen, auch wenn sie anderer Überzeugung sind als ich und gerade, wenn sie anderer Überzeugung sind. Und ich möchte mich wieder bewusst Gottes Heiligen Geist öffnen, bewusst öffnen und mich von ihm leiten lassen und fragen, was ich von ihm lernen kann, aber auch vom Zeitgeist, denn die Kirche hat immer auch Anstöße von anderen, von außen bekommen und die waren wichtig. Und was ich ganz, ganz wichtig anschaue, gerade was wir gehört haben aus Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist spaltet und polarisiert nicht. Der Heilige Geist verbindet. Wo man sich von ihm erfüllen und bestimmen lässt, da verbindet er uns miteinander. Lukas berichtet uns in Apostelgeschichte 2 ganz bewusst mit der Urgeschichte im Hintergrund, mit dem Turmbau zu Babel im Hintergrund. Die ersten Hörer und Hörerinnen der Pfingstbotschaft, sie kamen aus ganz unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen, um eben das Fest in Jerusalem zu feiern, das Passafest. Und sie verstanden die Botschaft alle in ihrer eigenen Sprache. Gottes Geist verbindet. Gottes Geist führt Menschen zueinander, weil er ein Geist der Wahrheit ist und ein Geist der Liebe ist. Und darum möchte ich gerne zurückschauen, eben von unserer Situation damals auf dieses erste Pfingstfest. Die Jünger und Jüngerinnen damals waren nämlich auch in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Sie hätten uns wahrscheinlich auch erzählt, eine Krise jagt die nächste, wir konnten überhaupt nicht mehr durchatmen. Und sie mussten in eine sehr, sehr harte Schule gehen nach der Auferstehung Jesu. Zum Beispiel Petrus. Er hatte Jesus verleugnet und dann sagt der Auferstandene zu ihm, du Petrus, es geht nicht immer nach deinem Willen. Du musst auch lernen, dass es nach Gottes Willen geht. Sinngemäß hat Jesus zu ihm gesagt, nachzulesen in Johannes 21, Vers 18, also Petrus, als du noch jung warst, da hast du gemacht, was du wolltest, bist dorthin gegangen, wohin du gehen wolltest, es kommt die Zeit, in der du alt bist und dann wird dich ein anderer an die Hand nehmen und dich führen. Und das ist jetzt der Fall, Petrus, lass dich führen, lass dich an die Hand nehmen. Du hast nicht alles selbst in der Hand. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor des Erwachsenwerdens, dass ich nämlich lerne als Erwachsener, es geht nicht alles nach meinem Kopf. Es geht nicht alles so, wie ich es will, sondern ich muss auch einmal lernen, mich einzufügen in Situationen, die ich nicht ändern kann, Wege anzunehmen, die zu gehen sind, die nicht einfach sind, aber die jetzt dran sind. Ich kann nicht trotzig aufstampfen und sagen, aber das mache ich nicht. Sondern lernen, mich in Dinge einzufügen, die ich nicht ändern kann. Und da hilft es auch nicht, wenn solche Situationen da sind, die Augen zu verschließen und kindisch zu sagen, was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Aber so haben viele in unserer Zeit reagiert. Augen zu, die Klimakrise, sie gibt es nicht. Augen zu, den Virus gibt es nicht. Erfindung von Bill Gates oder wem auch immer. Die Augen zu, das ist kindisch, sondern die Augen auf und sich führen lassen, auch wenn ich die Dinge nicht selbst in der Hand habe. Und ich habe hier so ein Bild mitgebracht, das suggeriert eigentlich, wir haben die Welt in der Hand, aber wir haben sie nicht in der Hand und wir haben auch unser Leben nicht in der Hand und wir haben die Situation nicht in der Hand. Und das ist etwas, was wir hier in unserer Zeit, in unseren Landstrichen in Europa vielleicht wieder ganz neu lernen müssen, dass wir die Dinge nämlich nicht in der Hand haben. Und das führt aber in eine tiefe Verunsicherung bei denen, die das sehen und schon längst gesehen haben, aber auch bei jenen, die das verdrängen und verneinen, denn Verdrängen ist eine Angstreaktion. Ich will das nicht sehen, ich will das nicht wahrhaben, weg damit. Und wir erleben aber jetzt mitten in diesem reichen Europa, mitten unter uns, nein, wir haben es nicht in der Hand. In der Pandemie hatten wir vieles nicht in der Hand, in der Klimakrise haben wir vieles nicht in der Hand, in den Konflikten haben wir vieles nicht in der Hand. Und wir erleben jetzt etwas, was Menschen aus Afrika und in anderen Teilen dieser Erde immer erlebt haben. Immer schon. Dass die Heimat unsicher war. Dass sie die Dinge nicht in der Hand hatten, weder ihr Leben noch die Situation. Und viele Menschen auch unter uns sind darum geprägt, inzwischen von einer ganz großen Angst. Was kommt dann noch auf uns zu, an Konflikten, an Klima, an anderen Dingen? Und da kann man ja wieder fragen, wie haben denn die Jünger das damals erlebt, in dieser ganz schwierigen Krisensituation? Wie war das im ersten Pfingstfest? Wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, aus welcher Situation die Jünger gekommen sind. Sie waren Jesus nachgefolgt, wir kennen die Geschichte. Haben Sie schon oft gehört. Sie waren Jesus nachgefolgt, in Jerusalem eingezogen, bei diesem Riesenfest. Viele waren da, haben Jesus gefeiert und da konnten sich die Jünger sonnen im Glanz Jesu. Wir sind seine Jünger, wir gehören zu ihm und er wird jetzt gefeiert. Und dann kommt dieser letzte Abend, das Passafest zusammen gefeiert, die Fußwaschung, das Abendmahl und plötzlich redet Jesus von Verleugnen, von Verraten, von Gefangennahme, von Sterben. Wie soll man das einordnen? Und tatsächlich so kommt es. Es kommt zum Verrat, Jesus wird gefangen genommen, angeklagt, verurteilt, er wird gekreuzigt. Vielleicht hatten ja die Jünger die Hoffnung noch während der Anklage, jetzt endlich wird Jesus die Macht ergreifen. Vielleicht war das ja auch das Motiv des Judas, dass er dachte, wenn ich ihn herausfordere, dann wird Jesus die Macht ergreifen. Aber Jesus wurde gekreuzigt, hingerichtet. Und die Jünger sind weggerannt. Petrus hat ihn verleugnet. Und sie haben sich versteckt. Heute würden wir sagen, eine traumatisierende Erfahrung, ihre Lebensgrundlage, alles, worauf sie gehofft hatten, zusammengebrochen, weg. Keine Basis mehr, überhaupt nichts. Und dann kommen plötzlich die Frauen und erzählen, wir haben den Herrn gesehen. Er ist auferstanden. Und die Jünger, das war zu viel für sie. Die letzten Tage, das hat sie überfordert. Jetzt sind sie durchgedreht, sie spinnen. Das kann nicht sein. Die spielen mit uns. Und dann begegnen sie ihm selbst. Oder Jesus begegnet ihnen, dem Auferstandenen. Und sie erkennen ihn dann, den Wunden an Händen, Füßen, an der Seite, beim Brotbrechen, in der Gemeinschaft. Und Jesus ist da. Und sie sind überwältigt, eine tiefgreifende Freude. Und Petrus, wie alle anderen auch, er erfährt vor allem eines dann. Vergebung. Vergebung. Und euch, die ihr mich im Stich gelassen habt, macht Jesus deutlich durch Wort und Tat, ich vertraue euch. Ihr seid meine Jünger. Ich vertraue euch und vergebe euch. Und es kommt dann zu ganz vielen Erfahrungen und Begegnungen und Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also ihr, die ihr mich verleugnet habt, die ihr weggerannt seid, die ihr mich im Stich gelassen habt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das wird geschehen. Und dann die Himmelfahrt, sie sind wieder alleine und dann wird uns berichtet, wie sie sich in Jerusalem wieder zurückgezogen haben, ins Obergemach, also damals das Leben spielte sich in einem Haus im Erdgeschoss ab, das Obergemach war so das Rückzugsgebiet, es muss ein großes Haus gewesen sein, denn viele waren beisammen, die 11 Apostel und andere Jünger und vor allem die Frauen und die Mutter Jesu und dann heißt es, diese alle hielten einmütig fest am Gebet. Also das prägte die Zeit zwischen Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Sie hielten an am Gebet. Was sie gebetet haben, wissen wir nicht, das berichtet Lukas nicht. Wahrscheinlich ihr ganzes Erleben haben sie ins Gespräch mit Gott eingebracht und vor allem auch die Bitte um den Heiligen Geist, die Präsenz Gottes, die Kraft Gottes in ihrem Leben. Und was dann geschah, das haben wir in der Lesung gehört. Gottes Geist wird ausgegossen, sie werden erfüllt mit dieser Kraft, mit Gottes Kraft. Und der vorher Jesus verleugnet hat und die vorher weggerannt sind, stehen mitten in Jerusalem in einer riesengroßen Menschenmenge und berichten davon, was Gott in Jesus für sein Volk, für die Menschen getan hat. Petrus, vorher noch verleugnet, steht jetzt mittendrin und hält die erste Pfingstpredigt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist damals geschehen und die Menschen verstehen es in ihrer Sprache. Die einen, denen geht es zu Herzen und die anderen denken, die sind betrunken. Ganz unterschiedliche Reaktionen. Und die Frage, und damit möchte ich wieder zurück zu uns gehen, so ein wenig hin und her, was ist eigentlich für uns heute das Wesentliche an Pfingsten? Für uns ganz persönlich. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Berichte aus der Bibel hören, sondern dass sie lebendig werden für uns. Was ist für uns das Wichtigste? Was wünschen wir uns, dass Gott tut? Ihr könnt ja einmal überlegen, wenn ihr betet, komm Heiliger Geist, was wünsche ich mir vom Heiligen Geist, dass er in meinem Leben bewirkt? Ich möchte das im letzten Teil der Predigt anhand von drei Bibelstellen beschreiben, was ich mir wünsche, was für mich das Wesentliche ist. Und die erste Bibelstelle, Römer 8, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas ganz Wichtiges und Wesentliches, dass Gottes Geist mir bewusst macht, du bist Gottes Kind, du gehörst zu mir, ich bin dein himmlischer Vater. Jesus ist dein Bruder und Herr, er hat dich erlöst, du gehörst zu mir. Eine Gewissheit, ein Geschenk, das größer eigentlich nicht sein kann. Und wenn wir jetzt von dieser Stelle aus noch einmal zum Anfang zurückgehen, dieser Polarisierung, diesem Urteilen, Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch Jesus. Aber wen Jesus zum Vater mitnimmt, das ist nicht meine Entscheidung. Das hat allein er zu bestimmen. Ich habe einen Bruder. Und wenn ich zu ihm sage, Thomas, du bist nicht mehr mein Bruder, dann ist er es immer noch. Wir haben die gleichen Eltern. Ich kann sagen, so viel ich will, er ist und bleibt mein Bruder. Die Eltern bestimmen das oder das hängt an den Eltern. Und wen Jesus zum Vater mitnimmt, ist Gott sei Dank nicht meine Entscheidung, sondern allein Gottes Entscheidung. Und Gottes Geist macht mich gewiss, mich. Ich gehöre dazu, ich darf dazugehören, weil Jesus mich erlöst hat und mir das schenkt, dass ich zur Familie gehöre. Und wem er es noch schenkt, ist nicht meine Entscheidung, Gott sei Dank. Und das zweite Bibelwort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mir gefällt dieses Wort ausgegossen, nicht hineingetröpfelt, nicht so homöopathisch, sondern ausgegossen in einer Fülle. In einer Fülle, in mein Leben, welch unbeschreiblicher Reichtum. Und liebe Gemeinde, wenn Gottes Liebe in mein Leben hinein ausgegossen ist, dann ist es nicht meine Aufgabe zu polarisieren und zu spalten, sondern die Liebe Gottes zu leben und zu anderen Menschen zu bringen und sie zu verkörpern. Und ich möchte auch nicht der Angst Raum geben in meinem Herzen und der Abgrenzung in unserer Kirche. Ich möchte mich von der Liebe Gottes erfüllen lassen und dass dies dann auch ausstrahlt. Und ganz wichtig an dieser Stelle, die Liebe Gottes ausgegossen, Jesus, ihm ging es nicht nur darum, dass wir die Menschen lieben, die uns auch lieben, die uns sympathisch sind, sondern ganz im Gegenteil. Nicht im Gegenteil, aber als Ergänzung, er hat immer davon gesprochen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch verfolgen, liebt eure Feinde. Dafür sind wir da, das ist unsere Aufgabe, das ist das Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen, für die zu beten, die uns ganz und gar unsympathisch sind. Jesus hat es am Kreuz getan, nicht für die, die ihm unsympathisch sind, sondern für die, die ihn hingerichtet haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ein riesengroßes Lernfeld, die Liebe Gottes, die er in unser Herz hinein ausgegossen hat, fließen zu lassen, auch zu den Menschen, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind. Und die dritte Bibelstelle, die Frucht aber des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Also das ist das größte Wunder, wenn sich ein Mensch Gottes Geist öffnet und verändert wird. Wenn ein Mensch erleben darf, jetzt wachsen die Früchte des Geistes. Aber es ist wichtig, das Herz zu bearbeiten, das Unkraut auszureißen und Gottes Geist wirken zu lassen. Und dann geschieht Veränderung in diesem Sinn. Nicht von heute auf morgen, Früchte brauchen Zeit zu wachsen, aber sie wachsen. Das sind die drei Bibelstellen, wo ich mir wünsche, dass Pfingsten in unserer Zeit genau das in uns bewirkt. Für andere kann ich nie reden, aber für mich, so will ich mich Gottes Geist öffnen. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde tun. Und der letzte Gedanke noch einmal, sie waren einmütig im Gebet, hieß es. Lasst uns darum beten, dass genau das Wirklichkeit wird in unserem persönlichen Leben oder Wirklichkeit bleibt in unserem persönlichen Leben, in unserem persönlichen Umfeld, aber auch als Gemeinde. Dass wir das ausstrahlen, dass Gottes Geist verbindet, dass Gottes Geist Beziehung schenkt, dass Gottes Geist ermöglicht, dass wir miteinander reden, dass Verständigung geschieht. Dass Gottes Geist bewirkt, dass auch Hoffnung wächst in dieser so schwierigen Zeit, in der wir leben. Wir haben unser Leben und die Situation nicht in der Hand, aber Gott hat sie nach wie vor in der Hand. Und er schenkt uns seinen Geist, auch in den schwierigen Herausforderungen. Und da können wir Salz und Licht sein, dürfen wir Salz und Licht sein. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen und lasst uns dafür miteinander beten. Ich lade uns ein, dass wir noch einen Moment still sind dass wir diese Bibelstellen noch einen Moment auf uns wirken lassen. Und diese Stille werden wir dann mit einem Lied abschließen. Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit. Lasst uns noch eine Minute still sein.